ausreichen. Ja. Ich würde es auch mit dem Tierschutz sagen. Ich bin dafür, dass wir ein Tierschutzgesetz haben und dass da zum Beispiel drinsteht, dass Hühner nicht in Käfigbatterien gehalten werden und solche Sachen. Ja. Also gibt es ja, also aus meiner Perspektive gäbe es bei Tierschutz ganz enorm viel zu tun, was mit unserer Massenproduktion von Fleisch und so zu tun hat. Warum wir dann irgendwo da drüben, also Sex ist nicht unbedingt eine Quälerei, ja, auch nicht für Tiere. Und vielleicht könnte man das eher im Tierschutzgesetz mitregeln und nicht unter diesem, Aspekt. Aber sagen wir doch noch was zu... Ja, okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, dass es keine Quälerei für das Tier ist. Weil Fragen kommen, also wir verstehen zumindest nicht, was das hier da sagen, dazu sagen würde oder dazu sagen möchte. Also ich bin mir nicht sicher, also ich glaube schon, dass da mehr braucht als nur die Schutzbestimmungen. Weil es geht ja um ein anderes Lebewesen und man greift da einfach ein und zwingt dem was auf.
Mhm. Oder auch sagen, es ist ein Problem, dass ein Tier halt nicht wirklich sein Willen kundtun kann und deswegen ein Problem mit der Freiwilligkeit sozusagen. Deswegen ist irgendwie schwer sozusagen, dadurch, dass ein Tier seine Meinung nicht kundgeben kann, ist es irgendwie eine Art von Vergewaltigung oder nicht?
Sicherlich. Aber da könnte man die Frauen dann, der überhaupt keine Haustiere haben, weil die werden immer zu irgendwas trainiert und konditioniert, was nicht ihre Natur ist. Das ist das Leben, das ist das Hundeleben.
Und gerade bei Hunden zum Beispiel ist es nicht so völlig hilflos festzustellen, was einem Hund taugt und was ihm nicht taugt oder so. Ja. Oder auch bei Pferden und so. Also es gibt eine gewisse Kommunikationsfähigkeit zwischen Menschen und Tieren, glaube ich. Und wir tun ganz viele Dinge mit Tieren, die sie ganz absolut sicher nicht wollen. Ja. Und ich komme jetzt nochmal auf die Massentierhaltung zu sprechen.
Ja. Nein, das ist wirklich ganz interessant. Also an diesem abseitigen Beispiel kommt man vielleicht auch dorthin, dass es ja schon eine Bewertung der Sexualität ist. Dass die Sexualität ja abgesprengt wird als eine quälende Maßnahme gegenüber dem, dass der andere also dort nicht sitzen darf oder der Unterhüter sein muss, sondern der Käfig sein muss und was weiß ich das noch alles, wo man nicht uns irgendwie da reinbringt. Oder wo er darauf konditioniert wird, dass er das frisst und nicht das andere frisst und so.
Ich wollte noch sagen, wenn das mit den Einwilligen die Sache ist, dass die Tiere auch sicher nicht einwilligen, dass wir sie essen oder abschlachten.
Tiertransporte, ja eben, das ist alles legal. Das
sagen, dass man, und jetzt das man ja kein Fleisch auf mehr essen, wenn das jetzt wegen der Einwilligung da muss man ja.
Aber mit dem Argument kann man jetzt nicht alles rechtfertigen. Nur weil das eine nicht toll ist, kann ich nicht sagen, okay, das andere ist trotzdem jetzt auch
Ja, ich glaube, es kommt sehr auf diesen
Punkt
zurück.
Man muss, also die Grundsatzfrage ist wirklich, ist es die Einstellung gegenüber Sexualität in der Gesellschaft, die sich da einen Ausweg gefunden hat, quasi Sexualität zu verhindern und auf jeden Fall als Quälerei zu definieren. Das ist der Frauen. Ich habe der Sexualwissenschaftler also einen Satz geschrieben, der mich gewundert hat, so, weil das sehr früh war, 1912 oder so, der hat quasi für die Entkriminalisierung des Lebens der Prostituierten geschrieben. Und da hat er zum Beispiel reflektiert darüber, wieso ist eigentlich ein Schandlohn, wenn man von einer Prostituierten spricht, das haben wir damals so gesagt, wie war das Gewerbe schändlich, wieso ist, das würde eigentlich dann bedeuten, dass quasi die Betätigte zur Verfügung stellen des Genitales schandbar ist, während des zur Verfügung stellens der Hände von Sekretärinnen und des Hirns von Lehrerinnen und so weiter quasi nicht schandbar ist, in ganzer Weise. Das heißt, also die Bewertung des Organs in gewisser Weise manifestiert sich quasi in der Bewertung der Handlung und in der Bewertung dann auch in der rechtsmäßigen Entwicklung. Und diese Frage kann man sich dann in solchen Zusammenhängen stellen. Nicht? Also ist es die Einstellung zur Sexualität gegenüber, die sich auch dort noch immer manifestiert, wenn es um erlaubte Bereiche geht. Also bei zum Beispiel Homosexualität ist auf der einen Seite alles geregelt, auf der anderen Seite ist vor 3 Wochen in Frankreich ein Buch erschienen, das heißt Homo Ghetto, also es geht zu der Homosexuellen, über das Leben der Homosexuellen in den Städten. Und da hat man ein Beispiel von diesem Mitterrand, von dem Kulturminister, der jetzt gesehen, dass es eigentlich wirklich problematisch ist, wenn man seine Homosexualität auch literarisch äußert. Nicht? Also Homosexualität ist auch, also die Einstellung gegenüber Sexualität ist immer noch ambivalent. Die Frage ist es wirklich, ist quasi dann dieses Problem des Trinitäts eine Schutzzone für eine insgesamt antisexuelle Haltung? Und nimmt man quasi als Schutzbehauptung das Tierrecht, dass das Tier nicht spricht, das Lachen, dass das Tier nicht spricht und nicht aussagen kann? Und andere Zeichen des Tieres werden dann unter Tisch gestellt. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie immer man das hat und findet, also ob jetzt sexuelle Beziehungen und Überschreitung der Gattungen bekannt werden oder nicht und über das bewertet, ob man das als schön findet, ja, bezieht oder nicht, das ist eine andere Frage. Das ist dann die Frage, also, ich habe ein Grundrecht eines Tieres postuliert, dass man quasi als alle wieder für mich, dass man eine grundsätzlich sexualfeindliche oder Sexualität als störende Handlung postuliert. Und die zweite Frage ist, wieso eigentlich alles als Werbung gilt, was abgebildet wird, und damit etwas geht, was man nicht haben will. Weil früher, also bis vor ein paar Jahren, war es so, dass homosexuelle Pornografie und Tierpornografie in eins gefasst worden sind und unter diesen Werbeparagraphen gefallen sind. Es hat niemand gesagt, dass heterosexuelle Pornografie Werbung für Heterosexualität ist, weil die anderen Homosexuellen ausgesetzt sind. Man hat die homosexuelle Pornografie verboten, weil sie wirbt für Homosexualität und hat auch aus demselben Grund, also Vereinigungen Homosexueller, wie selbst auch die homosexuelle Initiative, wir verboten, unter einem Werbeverbot. Das ist ja der Werbebegriff da eigentlich sehr manipulativ eingesetzt. Niemand sagt, dass jeder Kriminalfilm wird für Mord. Warum ist dann also im erotischen Bereich die Abbildung immer mit dem Werbe?
Aber es ist ja was Werbung ist, Manipulation, oder? Das ist ja was Werbung ist, oder? Manipulation. Das ist ja eine Missabildung.
Ja, aber wieso wird dann etwas als Werbung erklärt oder damit zur Manipulation und was anderes nicht, was in so einem Bereich von den anderen Inhalten ist? Das ist
die Frage. Der Punkt von vorher ist auch so ein Kernpunkt, auf den ich hinaus wollte. Also quasi, wo kommt meine Ablehnung her, wenn sie irgendwo kommt? Ja? Und also, gerade bei Sexualstrafrecht hat das natürlich ganz viel damit zu tun, ja, wie nehmen wir Sexualität in der Gesellschaft insgesamt wahr und auch wie reagiere ich drauf, ja, und wo und wie und warum. Ja. Und nehmen wir Sexualität grundsätzlich als etwas Gefährliches wahr oder nehmen wir nur den Übergriff als etwas Gefährliches wahr? Ja. Und ganz viel von dem Sexualitätsstrafrecht geht halt, also kommt hier vorher von so einer Grundstimmung aus, Sexualität muss insgesamt unter Kontrolle gehalten werden. Ja. Und da gibt es halt Ausnahmen, wo das dann okay ist, aber insgesamt, ja.
Ich finde, man muss halt bedenken, dass es nur okay ist, wenn wirklich beide damit einverstanden sind, was bei so Gefällt ist erlaubt, aber nicht mehr.
Genau.
Das sollte eigentlich die Rahmenbedingungen insgesamt sein.
Genau, das fände ich auch eine gute Grundlinie, ne? Wo sozusagen der Konsens heißt, es ist okay und wenn es keinen Konsens gibt, dann ist es nicht okay so. Ja? Und ohne Konsens mit Übermacht dann geht es nicht.
Ich habe jetzt die Frage, ob der Konsens in der gleichen Gattung gesucht wird und auf gleichem Niveau oder nicht. Gibt es einen Partner in einem Konsensus, der sozusagen der Konsensus fehlt, ist in gewisser Weise anders kommuniziert?
Tiere kommunizieren ziemlich deutlich oft. Also es ist nicht unmöglich festzustellen, ob der Hund Lust hat, jetzt im Wald zu gehen oder nicht. Das zeigen die oft sehr, sehr heftig. Und
Naja, aber das Problem ist, den Hund kann man nachher nicht fragen, ob er Lust gehabt hat, wer dann bei einem Menschen.
Das weiß ich nicht. Kann man das echt nicht? Kann man nicht feststellen, ob ein Hund Lust auf was hat oder nicht?
Ja, aber er sagt halt nicht. Kann die Person gefragt werden, ihr wollten sie auch oder nicht, während der Hund im Nachhinein.
Und deswegen verbieten wir es.
Nein, nur wollte ich sagen, Sie sagen, dass der Hund sowohl seine Meinung kundtun kann. Ja. Ich sage, das kann er in dem Moment, ja. Aber ja. Man kann es nachher nicht mehr nachvollziehen. Sozusagen.
Das ist wieder eine Sache, die Tierquälerei insgesamt
gibt, oder? Nein, kann sozusagen nicht mehr festgestellt werden, ob es Tierquälerei vielleicht war, ja. Oder ob der Hund wollte.
Ja, wie ist es denn sehr anthropomorph gedacht, wie man so sagt? Ne? Bedeutet für einen Hund eine sexuelle Erfahrung, das, was es für einen Menschen bedeutet, ist er in gleicher Weise beleidigbar in seiner Intimzone, in einer gleichen Weise ein Schutzgut wie beim Menschen. Das sind ja relativ ungelöste Rechtsfragen. Menschen, Hunde zeigen ihre sexuelle Appetenz meistens stärker als Menschen in der Öffentlichkeit. Also, wir lesen Sexualität anders.
Ich fand den zwischendurch ist Prostitution vorgekommen, ne? Finde ich auch ein starkes System in dem Zusammenhang.
Ja, also natürlich finde ich sehr gut, dass es eben legalisiert worden ist, dass es sich ja teilweise jetzt in einer Grauzone befindet, schon allein eben über die Arbeitsbedingungen kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich finde natürlich, es wurde dadurch verbessert, die Leute werden kontrolliert, was auch wieder besser ist für die Leute, die halt für die Leistung bezahlen. Es ist eine große Sicherheit für alle, nur dass es aber diesen Schwarzmarkt der Prostitution immer wieder geben wird, dass immer wieder, dass das ganze Leben lang junge Mädels da auf der Straße stehen werden, dass man das nicht richtig kontrollieren kann, weil es einfach zu groß ist. Und damit muss man sich auch abfinden. Ich glaube, das war gar keine Chance, dass man das wirklich komplett eintritt, den Schwarzmarkt.
Ja, aber so.
Ich habe den Atem verloren.
Okay. Irgendjemand hat einen.
Ja, aber soll man deswegen klein beigeben, wenn man sagt, okay, das ist zu groß für uns?
Ja, klein beigeben, das ist jetzt schon mal die Frage. Aber das heißt, die Annahme, Prostitution ist schlecht. Oder? Das ist ja auch wieder so eine Grundfrage. Sagen, wie gehe ich mit Sexualität um?
Nein,
aber
man sagt, das vielleicht in Kontrollen, dass man auch dort in die Hilfe, dass man auch dort Kondome verteilt, dass man auch die Leute zum Exzess einladen. Mhm. Man kann sich verbieten, man sollte die Leute ja unterstützen. Unterstützer klingt jetzt auch blöd, aber irgendwie ihnen helfen, einfach für sie da sein, das bringt doch viel mehr als dass man straft.
Das ist der Fall der Tag.
Na, was anderes jetzt. Ich finde, Prostitution ist zumindest die Mehrheit der Personen, die halt da tätig ist, egal wie weiblich oder männlich, ist ja im seltensten Fall wirklich freiwillig dabei. Ich meine, und das ist, glaube ich, die Problematik, die in erster Linie da. Man kann ja auch immer, wenn man zum Beispiel über die Grenze fährt, zum Beispiel Tschechei oder so, gibt es ja auch immer wieder Reportagen, wo man einfach die ganz jungen Mädels sieht, Frauen, die einfach keine andere Wahl haben und die gezwungen werden dazu.
Ja, aber.
Ganz einfach. Ich meine, das heißt nicht, prinzipiell finde ich, ist nicht abwertend und ist der Beruf nicht abwertend, solange man es freiwillig macht. Aber das Problem ist halt, dass die meisten nicht freiwillig machen.
Das ist nämlich genau der Punkt, den wir bei der Vorderpause gehabt haben mit der autonomen Entscheidung, wo du vorher mitgenannt hast, dass du schon denkst, dass ein Mensch auch so immer frei, also autonom entscheiden kann. Und das ist genau das, wo du jetzt gesagt hast, nein, eigentlich nicht. Also eigentlich kann nicht jeder Mensch in jeder Lebenslage immer autonom entscheiden. Eben wenn ich finanziell so, wenn es mir so schlecht geht und ich es unabhängig habe, dann ist es keine freie, autonome Entscheidung, wenn ich dann also eben mich prostituieren muss eigentlich, um zu überleben.
Ja, aber das kann man nicht auf, also für mich kann es sich nicht auf jede Lebenslage umlegen und auch nicht auf
Boden. Nein, das ist nur so eine Grundfrage der autonomen Entscheidung.
Ja.
Okay, das war noch mal.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen ihre Arbeit aufgrund von ökonomischen Zwängen nachgehen und nicht 100% freiwillig. Und mein Ansichtspunkt wäre dann aber eher sozialpolitischer und weniger strafrechtlicher.
Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass ich finde, dass das Sexualstrafrecht überhaupt eines der schwierigsten Themen ist in unserem Strafrecht, weil ich finde, dass es ein paar Tatbestände gibt, die sehr wohl einfach Unfreiwilligkeit ziemlich präzise ausdrücken, in versteckten genauer Weise, weil sie Tatbestände sind. Das heißt, es gibt ein paar Sachen wie eben die Aussetzung eines Autoritätsverhältnisses oder sonst eben die Nötigung und so weiter, wo es eben auch darum geht, dass man körperlich oder doch sonst durch Zwang zu irgendetwas gezwungen wird. Da finde ich es erschreckend als Wertung unserer Gesellschaft, welche Strafen da drauf erstellen, mit unserem Strafrecht einfach als Wertenmaßstab, den der Staat zu uns ansetzt oder wie damit umgegangen wird. Und ich finde, es gibt einfach nur die Tatbestände, die nicht einigen. Also ganz persönlich finde ich das Sexualstrafrecht irre schwierig in der ganzen Systematik von unserem Strafrecht.
Ich finde bei der Prostitution, unabhängig davon, ob man die Prostitution als Phänomen als etwas Schädliches sieht oder nicht, ich meine, selbst wenn es schädlich ist, das Hauptopfer ist doch der Prostitution nachgeht. Und gerade den jetzt dann noch zusätzlich ins Kriminal zu stellen, ist das Strafrecht, selbst wenn das Phänomen grundsätzlich als etwas Bekämpfenswertes oder sozial Unerwünschtes oder Gefährliches sieht, bringt ja rein gar nichts. Mhm. Also machen es genau dem, wenn man glaubt, dass es die Menschen zu Opfern macht, dann stellt man gerade noch das Opfer ins Kriminal, das quasi das Letzte ist, was dem noch gefehlt hat in seiner Berufsausübung oder seines Lebenswandels. Oder
mhm. Ja, ich wollte auch sagen, dass ich sowieso der Meinung bin, dass diejenigen, die solche Zwangslagen ausnutzen, oder wenn, ich meine, gerade bei den Frauen, die da über der Grenze stehen, weiß man einfach, dass die zumindest im Normalfall nicht freiwillig dort sind, dass die, die da hinfahren, bestraft können, nicht die Prostituierten oder so. Mhm. Also das ist sowieso klar, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Aber es gehört halt die, quasi hinten sind ja meistens also dieser Männer, die halt die Gewalt ausüben über die Prostituierten und die Konsumenten.
Ich glaube, meiner Meinung nach nicht. Ist nicht eigentlich so das große Argument für Prostitution immer, dass es dadurch weniger Sexualstraftäter gibt? Weil das Ganze dann halt in geregelten Bahnen ablaufen kann? Ob das Hauptargument für Prostitution nicht eigentlich ja immer ist, dass dadurch weniger Sexualstraftäter gibt.
Ich glaube, das ist ein Argument. Ja. Es gibt auch also ganz andere Zugänge. Das ist so wie Psychotherapie zum Beispiel.
Ja, aber deswegen musst du dir trotzdem überlegen, was du zuerst von der Prostitution hältst, weil ansonsten sagst du, Prostitution ist schlecht, aber das andere, wir tauschen sozusagen das eine Opfer gegen das andere, das kann es irgendwie auch nicht.
Ja, es werden ja wahrscheinlich nicht alle Prostituierten dazu gezwungen.
Ja,
aber das ist immer wieder so dort, wo man ist. Also auf Reportage gegen den Internetverlauf zum Beispiel.
Ja, ja, ich würde sagen, dass das in die Diskussion, die wir vorhaben, nicht irrelevant ist, weil
nein, nein, nein.
Sozusagen
natürlich.
Das irgendwie auch mal
ja, aber ist es bei der Prostitution nicht genau das gleiche, wie das mit dem Inzest gesagt hat, dass es halt auch, man versucht hat, dass es einen Prostitutionsfallstab, falls man nicht die Opfer zu schützen, die in dem Fall mit Prostituierten sich das nicht machen wollen. Aber da habe ich dann auch wieder andere Handhabe, kann ich auch sagen, okay, das ist ein sexueller Missbrauch oder das ist ein Menschenhandel oder das ist sonst irgendwie ein strafrechtliches Delikt, wo ich das fassen kann und ich muss nicht die Prostitution strafen. Also nicht das sagen, das ist schlecht, sondern ich sage, dass es dahinter ist und dass es dazu führt, dass sie das machen muss, ist schlecht.
Also ich glaube, das wäre
das gleiche beim Inzest.
Mein Verständnis der Historie ist nicht so sehr, dass die Paragraphen immer dazu da waren, die Prostituierten zu schützen.
Ja.
Dann, die waren eben genau nicht im Zentrum, sondern sind dann noch quasi erst die Letzten noch eins draufgekriegt. Ja, und das ist eher so die, genau, so die Bewegung, die jetzt kommt, dass man sagt, na, wir etablieren das und wir machen eben einen gescheiten rechtlichen Rahmen, wo die zum Beispiel auch ihr Entgelt einklagen können, so wie alle anderen Leute, die irgendwas machen und dann nicht bezahlt werden, dass das dann nicht Schandlung ist und ihnen hätte eingefordert werden dürfen oder so. Ja. Also die rechtliche Lage für die Prostituierten war immer sehr schlecht und das ist eher die Bewegung jetzt, dass man sagt, sie sollen ordentliche Arbeitsbedingungen haben, so wie alle anderen Leute auch. Und eine Sozialversicherung und eben ein Recht auf ihr Geld und so. Und es bietet dann auch den Rahmen, wo man viel besser schauen kann, dass sozusagen die Bereiche, wo Leute mit physischem Zwang oder so irgendwie reingedruckt werden, dass man das eher anschauen kann. Aber dass es mal sozusagen diesen Rahmen gibt, wo sozusagen eine normale Berufsausübung möglich ist. Mit Bezahlung und mit Absicherung und mit Gesundheitscheck und so.
Bevor ich eines einwerfen sozusagen auch, ich glaube, da ist auch dasselbe Problem betreten im Raum, wie es vorher auch schon war mit der Drogenszene. Der Kranzplatz wird als gleich, also Kranzplatz ist gleich drogenabhängiger. Und so auch hier, es gibt ja so viele Formen der Prostitution, dass man nicht sagen kann, weil wir reden jetzt überhaupt nur über diese bestimmten illegalen und Zwangsprostitutionsformen, sondern das ist ja viel weiterer Bereich. Ne? Und kann man das alles in einem Regelwert fassen und ist nicht wirklich vernünftiger, dort wo es um die Bereiche gibt, die wenig auffällig sind, die aber stattfinden, also die ganzen weiten Fälle, Telefonprostitution, wo es da alles gibt. Das fällt ja alles eigentlich unter diesen Paragraphen. Nicht dort, wo es eben geregelte Verhältnisse gibt, dass man das schon auch sieht, nicht, dass es eigentlich eine Grauzone gibt, wo es wirklich Opfer gibt, wo Schutz notwendig ist, dass dafür auch andere Möglichkeiten gibt, auch der strafrechtlich und der ist anders rechtlich, dass man nicht das ganze System dann quasi unter dem Aspekt da muss man schon auch das sehen. Also diese Tendenz, die man hat, dass man immer an der sichtbarsten und problematischsten und ärmsten Gruppe quasi das ganze Problem bewertet und auch dann negativ sieht in dem Sinne.
Okay.
Und das würde gehen.
Mhm. Ja,
okay. Eure Psychotherapie, die kommt dann eure Psychotherapie.
Gut, aber danke fürs Lassen. Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen zu dem Themenbereich. Zum einen nochmal hinweisen auf diese Zusammenhänge, ja, auch der Schutzfunktionen, also das war jetzt noch ein Ding zum Thema Prostitution. Dass Verletzlichkeit von Menschen, die aus mehreren Schichten besteht, dass sozusagen aus mehreren Quellen herkommt. Und dass wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel, also die soziale Bewertung ist nicht viel damit zu tun hat. Also wenn ich als Hure das Letzte bin und das wissen alle, das weiß ich als Hure und das wissen die Freier und die Zuhälter und die Kunden und auch die Polizei. Ja. Und mein Aufenthaltsrecht ist nicht abgesichert, jetzt kann ich mich schlecht irgendwo beschweren. Ja. Weil ich sozusagen meine rechtliche Lage schlecht, meine soziale Lage schlecht, alle sozusagen denken, mit mir kann man es ja machen, mein Selbstwert ist niedrig, deswegen auch. Aus der Situation heraus irgendwelche befreienden Schritte zu setzen, ist super schwer. Ja. Es geht viel leichter, wenn zum einen die rechtliche Lage besser ist und wenn auch das soziale Umfeld besser ist. Ja. Also ich denke, wie entstehen Übergriffssituationen und Missbrauchssituationen? Und ich denke, so eine Vorstellung, die ich dazu immer wieder so habe, ist Wellnessindustrie. Ja. Da könnte es ja auch angesiedelt sein. Ja. Da habe ich ein riesiges Bad und es gibt Massage und es gibt Meditation und es gibt eben auch sexuelle Massagen und es gibt sozusagen verschiedene, das was es schon gibt, den sexuellen Angeboten ist ja auch irrsinnig vielfältig, ja, da gibt es halt von Tantra über Bondage-Kurs, über Spaß, Sex, gibt es halt auch alles Mögliche und eigentlich wäre es ja in dieser Wellnessindustrie, Körper und Seele sind eine Einheit und wir fühlen uns wohl und da könnte es ja auch angesiedelt sein. Ja. Und wenn ich mir das Setting vorstelle, ist klar, dass die Übergriffswahrscheinlichkeit dort viel geringer ist. Ja. Also auch jemand, die Massagen, also jetzt quasi andere medizinische Massagen, in so einem Wellness-Ding anbietet, die kann auch blöd angegangen werden oder unter Druck geraten, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer und die Möglichkeit, dass sie dann irgendwas tut, viel höher. Ja. Genau, also Psychotherapie ist für mich auch so ein Beispiel, wo ich sage, das ist sehr, sehr intim. Also in der Psychotherapie machen wir Bereiche auf, die, also intimer geht es fast nicht, der ist halt im Seelischen, aber ganz, ganz tief, ganz intim. Und da gibt es sozusagen eine Form, die professionalisiert und bezahlt ist. Ja, und ich finde es gut, dass es die gibt. Ich fände es schrecklich, wenn es keine Freundschaften mehr gibt und alle seelischen Innenfragen nur noch mit Psychotherapeuten klären. Ja, das wäre furchtbar, finde ich, gesellschaftlich. Ja. Aber dass es die Möglichkeit gibt für Leute und für Situationen, wo das gerade passt oder wo das hilft und notwendig ist, das finde ich total gut. Ja. Und so können wir das mit Sexualität aussehen. Es wäre furchtbar, wenn unsere ganze Sexualität nur noch über Kommerz abläuft. Ja. Das wäre schrecklich. Ja. Aber für manche Leute und für manche Situationen passt es vielleicht total gut und es kann es ja geben. Und das gibt es dann eben in diesem Rahmen, ja, wie die Massage und die Psychotherapie. Das ist ein ganz anderes Setting. Und da kann man sich auch denken, hey, wie fühlt sich das an und was würde da passieren und was würde nicht passieren und so. Okay. Das war noch ein Ding zur Prostitution. Ein Beispiel möchte ich noch kurz vorerzählen. Das ist zwar ein bisschen ein trauriges, aber trotzdem, das bringt nochmal so die Gegenseite. Also mein allgemeines Plädoyer ist, wie üblich, so ist eben so in diese Richtung Öffnung. Es gab letzten Sommer einen Fall in Tirol, der sozusagen in den Medien berichtet wurde. Da ging es darum, dass ein 17-jähriger Bursch mit einem 12-jährigen Mädchen eine Liebesbeziehung hatte. Also die waren halt zusammen, so Freund und Freundin. Und hatten Sex. Und das ist verboten, weil die Altersgrenze 13 ist. Ja, sie war 12. Also sie war sozusagen ein Herzjunge. Und er ist vor Gericht gestellt worden und verurteilt worden. Bedingt, glaube ich. Aber jedenfalls, ja. Er ist vor Gericht gestellt worden. Und das, worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, wie ich das erfahren habe, ich habe sozusagen den ORF-Kurztext dazu gelesen. Ja. ORF Tirol berichtet. Ja. Im Kurztext stand drinnen, aus Liebesbriefen des Mädchen ist klar ersichtlich, dass sie das wollte. Ja? Also, dass sie mit dem schlafen wollte. Das ist ein freier Akt war. Genau. So. Ja? Also, in ihrer Klasse wissen das jetzt alle. Ja? Was macht hier eigentlich der staatliche Eingriff? Ja? Was machen ihre Liebesbriefe im ORF? Ja? Was soll denn das? Ja? Also, was ist das für eine Verletzung der Intimsphäre von einem 12-jährigen Mädchen, dass ihre Liebesbriefe, wo sie schreibt, sie will Sex haben, im Fernsehen produziert werden. Ja? Natürlich stand dort kein Name, aber wie gesagt, in ihrer Klasse wissen das, glaube ich, alle, dass sie das ist. Ja? Also, was für ein Übergriff von staatlicher Seite. Ja? Und auch, wie das umdefiniert wird. Ja? Also, sie hat vielleicht geglaubt, sie hat was Schönes in ihrem Leben, nämlich eine Liebesbeziehung. Ja? Und sie erlebt was Tolles und es ist total aufregend. Ja? Und es ist das erste Mal und alles ist neu und alles ist aufregend und schön. Ja? Und jetzt kommt jemand und definiert das um und sagt, das war nicht nur nicht schön, das war schrecklich und widerlich. Und du bist total schwach, du bist jetzt quasi gebrandmarkt. Ja? Schwerer Missbrauch von Minderjährigen. Und er ist auch gebrandmarkt, er dachte vielleicht auch etwas Schönes in seinem Leben, nämlich eine Liebesbeziehung. Plötzlich ist er der Täter. Ja? Er ist jetzt irgendwie das Monstrum, das arme Minderjährige, der missbraucht. Ja? Und er, selbst wenn er jetzt überhaupt nicht ins Gefängnis geht, ja, allein diese Definitionsmacht, die da kommt, ja, und da muss man mal dagegen stehen. Also als 12-jähriges Mädel oder auch als 17-jähriger Bursch, da zu stehen und zu sagen, jetzt kommen zwar meine Eltern und der Staat und ich werde vorgeladen und im ORF steht das drin, und jetzt zu sagen, ich finde trotzdem, ich habe eine schöne Liebesbeziehung, das muss man mal durchdrucken. Ja. Und das ist auch so ein Aspekt, wo ich sage, was machen wir mit Recht? Ja? Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf das Leben von Menschen? Ja? Und dieses 12-jährige Mädel, dessen Liebesbriefe jetzt im ORF veröffentlicht werden, das finde ich einfach...